Claudia Kempfert. Kampf um Strom. Mythen, Macht und Monopole. Erneuerbare Energien haben viele Vorteile. Wir müssen uns weder darum sorgen, dass uns Sonne, Wind, Ebbe und Flut verloren gehen, noch setzen diese vergleichbare Mengen an Treibhausgasen frei, wie Öl, Gas oder Kohle. Dennoch hat die Energiewende erbitterte Feinde. Diese sitzen in Deutschland vor allem in den vier großen Energiekonzernen NBW, E.ON, RWE und Vattenfall. Mit jahrelanger Lobby- und Öffentlichkeitsarbeit haben es die großen vier geschafft, die Energiewende zu verunglimpfen und eine Anti-Ökostrom-Stimmung zu verbreiten. Mit ihren Behauptungen, grüner Strom sei zu teuer, seine Kosten ruinierten die Wirtschaft und dem Verbraucher werde das Geld aus der Tasche gezogen, erzeugen sie Unsicherheit und Zukunftsängste. Mittlerweile sind wir an einem Punkt angelangt, an dem sich die meisten Menschen eher vor der Energiewende gruseln als vor den Folgen der globalen Erwärmung. Warum diese Einstellung fatal ist und jeglicher sachlichen Grundlage entbehrt, legt Claudia Kempfert in Kampf um Strom dar. Unsere Blinks dazu werden auch dich überzeugen. Die Verwirklichung einer nachhaltigen Energieversorgung mit erneuerbaren Energien ist ein notwendiger und wichtiger Schritt. Blink Nummer 1. Die Entscheidungen der Regierung vor 30 Jahren beeinflussen noch heute unsere Energieversorgung. Die Jahre 1988 und 1990 markieren zwei bedeutende Meilensteine für die Energiepolitik in Deutschland. Innerhalb dieses kurzen Zeitraumes traf die schwarz-gelbe Regierung unter dem damaligen Bundeskanzler Helmut Kohl zwei weitreichende Entscheidungen, die die energiepolitischen Weichen für die folgenden Jahre stellen sollten. Werfen wir einen kurzen Blick zurück. 1988 stellte ein Bericht im Auftrag der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, EWG, fest, der Strom in Deutschland, der aus Kohle, Gas und Atomkraft gewonnen wurde, wäre zu viel zu niedrigen Preisen erhältlich. Die Begründung: Der Strompreis vernachlässige die Folgekosten dieser Arten von Energiegewinnung. Solche Folgekosten betreffen etwa die Endlagerung radioaktiver Abfälle oder die Grubenwasserhaltung in den Steinkohlebergwerken. Die EWG empfahl Deutschland daher, den Strompreis zu erhöhen. Somit wären Rückstellungen möglich, mit denen die anfallenden Folgekosten bezahlt werden könnten. Andernfalls, so der Zusatz, müssten zukünftige Generationen die Kosten dieser Energiepolitik tragen. Die Regierung Kohl folgte der EWG-Empfehlung jedoch nicht und die Strompreise blieben gleich. Indem sie nicht handelte, tat die Regierung den ersten wichtigen Schritt. In einem zweiten Schritt brachte sie stattdessen im Jahr 1990 das Stromeinspeisungsgesetz auf den Weg. Dieses schrieb Stromnetzbetreibern vor, Strom aus erneuerbaren Energiequellen wie Wind- und Wasserkraft, Biomasse und Solarstrom zu festgelegten Preisen in ihr Netz aufzunehmen. Die Kosten durften sie wiederum auf die Stromrechnungen der Verbraucher umlegen. So ermöglichte man den Ökostromanbietern Planungssicherheit, da sie mit sicherer Abnahme zu einem rentablen Preis rechnen konnten. Der Ausbau von erneuerbaren Energien, die zu dieser Zeit noch in den Kinderschuhen steckten, nahm durch dieses Gesetz rasant zu. Gewissermaßen stellte man so beide Seiten zufrieden. Die konventionellen Stromerzeuger konnten weiterhin billigen Strom anbieten, ohne für die Folgekosten einen Aufschlag verlangen zu müssen. Und die Ökostromanbieter erhielten eine wichtige Starthilfe, um sich zu etablieren und irgendwann auf eigenen Füßen stehen zu können. Was passierte danach? Blink Nummer 2. Was wir heute in grünen Strom investieren, zahlt sich morgen aus. 10 Jahre später, im Jahr 2000, folgte auf das Stromeinspeisungsgesetz das Erneuerbare Energiengesetz, EEG. Kern dieses Gesetzes ist die sogenannte EEG-Umlage. Sie ist ein Aufschlag auf den normalen Strompreis, den im Prinzip jeder Stromverbraucher zahlen muss, und liegt bei rund 20%. Mit der Umlage finanziert sich die Differenz zwischen der festen Vergütung, die die Ökostromerzeuger von den Netzbetreibern erhalten, und dem tatsächlichen marktgerechten Strompreis. Dieser Überschuss gab den Herstellern erneuerbarer Energien Sicherheit für die zukünftige Planung. Und sie erhielten zusätzliche Mittel, um weiter forschen und entwickeln zu können. Neben der EEG-Umlage fördert der deutsche Staat die Entwicklung grüner Energietechnologien wie Photovoltaik, Windenergie und Biomasse außerdem mit verschiedenen Initiativen. Allein zwischen 2011 und 2014 flossen rund 3,5 Milliarden Euro Forschungsgelder in deren Ausbau. Verbraucher und Staat kommen also in großem Maße für die Weiterentwicklung grüner Stromherstellung auf. Daran wird sich auch, so viel scheint sicher, in den nächsten Jahren nichts ändern, denn die Forschung soll weiter gestärkt und der Ökostrommarkt weiterhin unterstützt werden, mit dem Ziel, sich irgendwann selbst finanzieren zu können. Dabei dürfen wir nicht vergessen, das Geld, das wir heute für die Weiterentwicklung grünen Stroms ausgeben, ist nicht verloren. Es ist eine wichtige Investition in die Zukunft. Durch diese finanziellen Subventionen können erneuerbare Energien schon jetzt rund 25% zur Gesamtmenge unseres Stromverbrauchs beitragen. Allein in den letzten Jahren stieg ihr Anteil um 10%. Aufgrund ihrer hohen Produktionskosten verlachte man vor einigen Jahren Technologien wie die Photovoltaikanlagen noch. Heute sind sie dank konsequenter technischer Weiterentwicklung so günstig, dass sie für viele private Haushalte die bessere, günstigere Alternative zum konventionellen Strom darstellen. Solche Erfolge zeigen, die hohen Innovationskosten, die mit der Entwicklung und Etablierung grünen Stroms verbunden sind, werden sich immer mehr auszahlen. Und letztlich ist Atom- oder Kohlestrom nur scheinbar günstiger. Blink Nummer 3. Für Atom- und Kohlestrom bezahlen wir nicht nur mit unserer Stromrechnung. Die EEG-Umlage lässt sich leicht als Aufpreis auf den normalen Strom bezeichnen. Damit bietet sie ein gefundenes Fressen für die Gegner erneuerbarer Energien und die Befürworter konventioneller Stromerzeugung. Diese meinen, grüner Strom sei wirtschaftlicher Unsinn, zu teuer und Unternehmen wie Einzelverbraucher zu stark belastend. Demgegenüber stellen sie den wirtschaftlich vernünftigen Strom konventioneller Anbieter, der aus Kohle und Atomkraft gewonnen wird. Bei genauer Betrachtung weist ihre Argumentation aber Fehler auf. Zwei Dinge lassen die Ökostromgegner nämlich unter den Tisch fallen. Zum einen ist der herkömmliche Strom nur so billig, weil der Staat ihn bis heute massiv durch Finanzhilfen und Steuervergünstigungen subventioniert. Rechnet man die Fördersummen auf die erzeugten Strommengen der verschiedenen Energieträger um, zeigt sich nämlich, erneuerbare Energien erhalten eine staatliche Förderung von 3,74 Cent pro Kilowattstunde, während Steinkohle mit immerhin auch 3,3 Cent, Atomenergie sogar mit 4 Cent bezuschusst wird. Zum anderen lässt sich Strom aus Atomenergie und Kohle nur aus folgendem Grund so preiswert realisieren. Die Anbieter müssen die Folgekosten ihrer Stromproduktion nicht in den Preis einberechnen. Und das, obwohl die EWG schon 1988 auf dieses Problem hingewiesen hat. Das führt uns zu einigen Fragen. Wer übernimmt all die verdeckten Kosten, die durch die konventionelle Stromgewinnung entstehen? Wer finanziert beispielsweise die Entsorgung radioaktiven Atommülls? Was ist mit den sogenannten externen Kosten wie Umwelt- und Klimaschäden, die durch Treibhausgase entstehen? Zunächst hat es den Anschein, als würden die Verbraucher diese Kosten gar nicht tragen, da sie nicht auf der Stromrechnung auftauchen. Und doch sind sie am Ende diejenigen, die zahlen müssen. Nicht die Stromerzeuger, sondern der deutsche Staat und seine Steuerzahler kommen nämlich für die Kosten auf. Die Entsorgung von Atommüll beispielsweise hat die öffentliche Hand in den letzten Jahrzehnten mehrere Milliarden Euro gekostet. Und solche Kosten sind keinesfalls eine einmalige Angelegenheit. Ein Endlager für radioaktive Abfälle, das ja erst einmal gefunden werden will, muss laut Schätzungen 1 Million Jahre lang unterhalten werden. Auch der Steinkohlebergbau verursacht sogenannte Ewigkeitskosten, also Kosten, die über einen sehr langen Zeitraum anfallen. Man schätzt sie auf insgesamt rund 13 Milliarden Euro. Den größten Kostenfaktor bildet dabei die Grubenwasserhaltung. Diese soll einen Grundwasseranstieg und Geländeanhebungen in den Gebieten rund um die Bergwerke verhindern. Zwar wurden die Bergbaubetreiber verpflichtet, Rücklagen zu bilden, um diese Kosten zu tragen, doch ob diese tatsächlich ausreichen werden, kann noch niemand mit Sicherheit sagen. So überrascht es nicht, dass eine Greenpeace-Studie feststellt, ein ehrlicher Atom- und Kohlestrompreis, der all die Folgekosten berücksichtigen würde, müsste doppelt so hoch ausfallen wie der durchschnittliche Ökostrompreis. Neben einem günstigeren Strompreis bringt die Energiewende aber noch weitere Vorteile mit. Mehr dazu im nächsten Blink. Blink Nummer 4. Die Energiewende kurbelt die deutsche Wirtschaft an. Der Umbau der Energieversorgung hin zu immer mehr Ökostrom fördert das wirtschaftliche Wachstum Deutschlands. Riesige Märkte und Geschäftsfelder, von denen Unternehmen verschiedenster Art profitieren können, sind der Bau von Wind- und Solaranlagen und grünen Kraftwerken, der Ausbau der Stromnetze, die Gebäudesanierung oder die Elektromobilität. Das kommt dem Mittelstand zugute. Zubehörteile müssen hergestellt und geliefert, Leitungen und Masten montiert, Gebäude und Fundamente gebaut werden. Heizungsbauer, Installateure und Dachdecker frohlocken, schreibt daher die Financial Times Deutschland. Schon jetzt bewertet der Zentralverband des deutschen Handwerks die Pläne zur Gebäudesanierung als einen Riesenschub. Auch Konzernen bietet die Energiewende große Chancen. Das zeigt das Beispiel von Siemens. 40% seines Umsatzes erwirtschaftet der Konzern bereits durch Technologien, die zum Klimaschutz und zur grünen Energiegewinnung beitragen, darunter Offshore-Windturbinen oder Solaranlagen. Hintergrund dieser Entwicklung ist die konsequente Ausrichtung des Konzerns auf Nachhaltigkeit. Diese erfolgte bereits 2007. An dem Bau von Kernkraftwerken beteiligt sich Siemens nicht mehr. Auch vom Atomenergiegeschäft mit Russland hat es sich verabschiedet. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, bis Ende des Jahres 2014 jeden zweiten Euro aus grünen Technologien zu gewinnen. BMW ist ebenfalls eines der Unternehmen, das die Energiewende als Wachstumschance begreift. Der Automobilhersteller will seine Fahrzeuge nachhaltiger entwickeln und verfolgt dafür ein ehrgeiziges Ziel. Bis 2020 die CO2-Emission der gesamten Flotte um 25% zu senken. Elektroautos wie der 2013 eingeführte i3 sollen die Stadtautos der Zukunft werden. Carsharing-Angebote wie DriveNow tragen zum Umweltschutz bei und Elektromotorroller sollen den Markt der Leichtkrafträder revolutionieren. BMW konnte bereits einige Effizienzerfolge verbuchen. Dafür kürte die Non-Profit-Organisation Carbon Disclosure Project das Unternehmen 2012 zum nachhaltigsten Autobauer der Welt. Um die Energiewende zu schaffen, sollten sich andere ein Beispiel daran nehmen. Link Nummer 5. Der Atomausstieg ist keine abgeschlossene Energiewende. Die Energiewende wurde im Juni 2011 offiziell im Bundestag beschlossen. Ihr Ziel ist der fundamentale Umbau unserer Energieversorgung. Weg von fossilen Brennstoffen und Kernenergie hin zu erneuerbaren Energien. Bis zum Jahr 2050 sollen 80% der Energieversorgung aus erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die Etappenziele auf diesem Weg sorgen bei manchen zunächst für Stirnrunzeln. Den Anteil bis 2020 mindestens auf 35%, bis 2030 dann auf 50% und bis 2040 auf 65% zu steigern, hört sich ambitioniert an. Angesichts der Wachstumsraten in den letzten Jahren sind die Ziele der Energiewende allerdings durchaus realistisch. So erhöhte sich etwa allein zwischen 2007 und 2012 der Ökostromanteil von 15% auf 25%. Dennoch klagt der Chor der Energiewendekritiker, dass der Zeitplan zu straff sei. Bis 2022 ist sie ihrer Meinung nach nicht zu schaffen. Zudem stellen sie die Energiewende als übereilte Reaktion der Regierung auf die Nuklearkatastrophe in Fukushima im Jahr 2011 dar. Fragst du dich, warum nun plötzlich von 2022 die Rede ist? Wie oben erwähnt, soll die Energiewende bis 2050 und nicht bis 2022 abgeschlossen sein. Letzteres Ziel ist aber trotzdem nicht aus der Luft gegriffen. Die Regierung bestimmte es nämlich als Frist für den Atomausstieg. Damit platzt schon der erste Kritikpunkt, denn die Energiewende hat nun doch genug Zeit, bis 2050 ihre 85% zu erreichen. Zum zweiten Punkt, weder die Energiewende noch der Atomausstieg wurde übereilt nach Fukushima beschlossen. Ursprünglich diskutierte darüber schon im Jahr 2000 die rot-grüne Regierung unter Bundeskanzler Schröder. Das Ziel des Atomausstiegs lautet, die knapp 20% des Stroms, die bisher durch Atomkraftwerke bereitgestellt werden, bis 2022 durch Ökostrom zu ersetzen. Wenn der Ökostrom die Wachstumsraten der letzten Jahre beibehält, lässt sich dieses Ziel problemlos erreichen. Dennoch ist der kritische Verweis auf die Rolle der Katastrophe von Fukushima nicht unberechtigt. Dazu müssen wir noch einmal einige Jahre in die Vergangenheit blicken, als wiederum innerhalb kürzester Zeit zwei atemberaubende Kurswechsel in der Atompolitik stattfanden. Im Jahr 2010 machte die Regierung zunächst unter Bundeskanzlerin Merkel den geplanten Atomausstieg rückgängig, indem sie die Laufzeiten aller Atomkraftwerke verlängerte. Nur ein Jahr später und dann tatsächlich als Reaktion auf die Nuklearkatastrophe in Fukushima annullierte sie die Laufzeitverlängerung. Damit verfolgte sie wieder den ursprünglichen Plan der rot-grünen Regierung aus dem Jahr 2000. Erst gab es also den Ausstieg aus dem Ausstieg und ein Jahr darauf noch einmal den Ausstieg daraus. Blink Nummer 6. Wer die Chance in den nächsten Jahren nutzt, sichert sich die kommenden Jahrzehnte. Angenommen, es dauert etwa 6 bis 8 Jahre, bis der durchschnittliche Autofahrer seinen alten Pkw verkauft und sich einen neuen zulegt. Ab dem Zeitpunkt, an dem er sich nach einem neuen Wagen umzusehen beginnt, öffnet sich also für einen Autohändler ein Zeitfenster. Er erhält die Chance, ihm etwas zu verkaufen und ihn zu einem Anhänger seiner Marke zu machen. Sobald der Fahrer aber seinen Kauf getätigt hat, schließt sich das Fenster wieder. Und ein zugegebenermaßen mikroskopisch kleiner Teil des Marktes ist wieder für einige Jahre gesättigt. Für die Händler sind solche Zeitfenster somit eine sehr wichtige Chance, die genutzt sein will. Auch in der Energiepolitik befinden wir uns derzeit am Anfang eines solchen wichtigen Zeitfensters. Welcher Händler wird in den nächsten 10 Jahren das symbolische Auto verkaufen? Die Antwort auf diese Frage wird sich entscheidend auf die Stromversorgung der nächsten 40 bis 60 Jahre in Deutschland auswirken. Doch wie kommt es überhaupt zu einer solchen Gelegenheit? Zum einen gehen in den kommenden 10 Jahren viele Kohlekraftwerke aus Altersgründen vom Netz. Zum anderen werden bis 2022 endgültig alle Atomkraftwerke stillgelegt. Derzeit werden aber noch 40% des Gesamtstrombedarfs aus diesen Quellen gewonnen. Diese müssen dann durch andere gedeckt werden. Und das bedeutet eine riesige Öffnung im sonst lange gesättigten Markt. Was machen nun die vier großen Energieversorger NBW, E.ON, RWE und Vattenfall? Sie drängen die Politik dazu, neue Kohlekraftwerke zu bauen. Diese sollen die alten ersetzen und die fraglichen 40% an Strom übernehmen. Bisher mit Erfolg. 2013 sind viele neue Kohlekraftwerke ans Netz gegangen. Der Haken dabei: Neue Kohlekraftwerke werden nicht nur zur kurzen Überbrückung genutzt, sondern über einen Zeitraum von 40 bis 60 Jahren. Dabei handelt es sich nämlich um die normale Laufzeit eines solchen Kohlekraftwerks. Was passiert, wenn die vier Energieriesen ihr Tempo beibehalten und in den kommenden Jahren immer mehr neue Kohlekraftwerke bauen? Ein Großteil des Strombedarfs wäre bis ca. 2070 durch Kohlekraft gedeckt. Der Markt wäre gesättigt, das Zeitfenster für Jahrzehnte geschlossen und die Ökostromanbieter würden in die Röhre gucken. Bisher scheint Braunkohle jedenfalls der Gewinner der Energiewende zu sein. Blink Nummer 7. Mitten in der Energiewende bauen wir ein Kohlekraftwerk nach dem anderen. Deutschland befindet sich in einer schwierigen Lage. Zum einen steigt der Anteil der erneuerbaren Energien stetig an und das ganze Land steigt aus der Kernenergie aus. Zum anderen sind wir noch lange nicht in der Lage, komplett auf Ökostrom umzustellen. So müssen wir derzeit auf einen Energiemix aus erneuerbarer und konventioneller Stromerzeugung setzen. Dabei haben wir es mit folgendem Szenario zu tun. Die Kernenergie als konventionelle Form fällt weg, auch die Steinkohle wird bald komplett eingestellt. Es bleibt nur noch die Stromgewinnung aus Braunkohle und Gas. Im Vergleich zu Gaskraft ist Braunkohle die kostengünstigere Variante und stellt kurzfristig die größeren Gewinne in Aussicht. Daher setzen die vier Energieriesen vor allem auf sie. Kohle ist billig und die Betreiber tragen für die massive CO2-Verschmutzung, die durch die Verbrennung entsteht, keine angemessene finanzielle Verantwortung. Viele neue Kraftwerke sind bereits gebaut, zahlreiche weitere in Planung. In den letzten Jahrzehnten ist die Stromproduktion aus Braunkohle gesunken. Mittlerweile hat sie erneut einen Stand wie zur Zeit der Wiedervereinigung erreicht. Inmitten der Energiewende erlebt die Braunkohle also einen wahren Boom. Eine paradoxe Entwicklung. Die umweltfreundlichere Stromproduktion aus Gaskraft meiden die Energieriesen. Sie ist nämlich teurer als Kohlekraft und damit unrentabel. Die wenigen Gaskraftwerke in Deutschland schreiben rote Zahlen. Hauptursache dafür: die Regierung hat die Reihenfolge, in der der Strom ins Netz eingespeist wird, festgeschrieben. An erster Stelle rangiert Strom aus erneuerbaren Energien und dann, in der Reihenfolge ihrer Kosten, der Strom aus anderen Energiequellen, Atomenergie, Braunkohle und schließlich die Gaskraft. Die Stromproduktion der drei erstgenannten Quellen ist hoch genug, um das Land mit Strom zu versorgen. So bleibt den Gaskraftwerken nur die Rolle als trauriger Vierter. Sie dienen in der Regel nur als Reservekraftwerke, bleiben oft ungenutzt und stehen still, was sie wiederum unrentabel macht. Das Dilemma lautet also: je länger der Strom aus Braunkohle so billig bleibt, desto weniger Strom aus Gaskraft wird eingespeist und umso schlechter stehen die Gaskraftwerke finanziell da. Wie könnte Gaskraft an die Stelle der Braunkohle treten? Dazu müsste der Strompreis für Letztere durch einen Aufschlag erhöht werden. Kohle würde dadurch teurer und das nun billigere Gas schneller ins Stromnetz eingespeist. Dass das bis heute nicht geschehen ist, ist ein Armutszeugnis für unser Land. Braunkohlekraft, der größte Klimakiller überhaupt, ist bisher der Gewinner der Energiewende. Blink Nummer 8. Das deutsche Stromnetz hat Wartung und Ausbau bitter nötig. Am 4. November 2006 legte die Norwegian Pearl, ein 300 Meter langes Kreuzfahrtschiff, vom niedersächsischen Papenburg in Richtung Nordsee ab. Kurz danach fielen in vielen Ländern Europas bis zu 2 Stunden die Lichter aus. Das passierte unter anderem in Teilen von Deutschland, Belgien, Frankreich, Italien, Österreich und Spanien. Der Grund: eine Hochspannungsleitung, unter der das Schiff durchfahren sollte, wurde aus Sicherheitsgründen abgeschaltet. Das ließ das nordwestdeutsche Stromnetz zusammenbrechen und aufgrund der engen Verzahnung der westeuropäischen Netze mit ihm auch die Versorgung in vielen Nachbarländern. Um 22 Uhr saßen Millionen von Menschen in Europa im Dunkeln. Ein moderneres Stromnetz mit höherwertigen Hochspannungsleitungen hätte die zusätzliche Belastung stemmen können. Aber genau da liegt das Problem in Deutschland. Unsere Stromnetze sind veraltet, vor allem in den Bereichen der Hoch- und Höchstspannungsleitungen. Daher sind sie nur noch eingeschränkt leistungsfähig. Die meisten wurden kurz nach dem Zweiten Weltkrieg errichtet und seither nur notdürftig erneuert. Schon seit Jahren fordern Fachkreise deshalb eine Erneuerung und einen Ausbau der Netze. Dieser ist nämlich dringend notwendig, auch unabhängig von der Energiewende. Ganz egal, wie der Strom hergestellt wird, ob durch Windräder, Atomenergie oder Kohle, es muss Leitungen geben, die ihn sicher transportieren. Doch die 4 großen Energieversorger und ehemaligen Stromnetzbetreiber, die mittlerweile aus kartellrechtlichen Gründen ihre Netze verkaufen mussten, sahen die Verantwortung beim Staat. Sie investierten daher selbst zu wenig in die Erneuerung der Netze. Sie haben es schlicht versäumt, den Aus- und Umbau zu gestalten. Was bedeutet das für die Zukunft? Kümmert sich weiterhin niemand um erneuerte Stromnetze, werden Ausfälle wie der erwähnte die Regel sein, keine Ausnahme. Und welche gravierenden Folgen ein Stromausfall für unsere Gesellschaft hätte, das beschreibt eine Studie des Deutschen Bundestages mit drastischen Worten. Aufgrund der nahezu vollständigen Durchdringung der Lebens- und Arbeitswelt mit elektrisch betriebenen Geräten würden sich die Folgen eines lang andauernden und großflächigen Stromausfalls zu einer Schadenslage von besonderer Qualität summieren. Ein Kollaps der ganzen Gesellschaft wäre, so die Studie, in einem solchen Szenario kaum zu verhindern. Danke, dass du dir die Blinks zum Buch Kampf um Strom von Claudia Kempfert angehört hast. Die Kernaussage dieser Blinks ist: zu teuer, unrentabel, zu kurzfristig. Die gängigen Mythen über die Energiewende sind falsch und rufschädigend. Die eingehende Beschäftigung mit erneuerbaren Energien zeigt zudem, dass die Energiewende dringend notwendig ist. Alternativen gibt es nämlich nicht. Einige Etappenerfolge konnte sie bereits feiern. Was du konkret umsetzen kannst. Hinterfrage, was über die Energiewende erzählt wird. Die Energiewende ist ein einzigartiges und umwälzendes Riesenprojekt. Unstimmigkeiten und unterschiedliche Meinungen zu Detailfragen ihrer Umsetzung sind daher ganz normal. Doch der Grundsatz lässt sich nicht abstreiten, wenn du die Fakten kennst. Die Energiewende ist objektiv berechtigt und alternativlos.